mit diesen Transformationspfaden wollten wir eben die aus technologisch-unternehmerischer Sicht günstigsten im Sinn von wahrscheinlichsten Technologien für jeden Sektor vorgeben, damit alle Entscheidungsträger sich daran orientieren können, um eben da Sicherheiten zu schaffen, damit die Unternehmen in diese Technologien investieren können. Weil die meisten wissen eigentlich schon ziemlich genau, was sie machen wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen von PetaJoule kennen Transform Industry ja schon. Eine Studie, die der Klima- und Energiefonds 2021 im Rahmen des Energieforschungsprogramms ausgeschrieben hat. Diese Studie wurde jetzt in den letzten 2 Jahren umgesetzt und ist jetzt publiziert worden. Die Österreichische Energieagentur war ebenso dabei wie der Lehrstuhl für Energieverbundtechnik der Montanuniversität Leoben, das Energieinstitut der JKU Linz und das AIT, das das Gesamtprojekt geleitet und koordiniert hat. Und alle waren schon einmal in der einen oder anderen Folge bei uns. Eine Auftaktfolge hat es gegeben, eine zu Dekarbonisierungsoptionen für die Eisen- und Stahlerzeugung, eine weitere zu Handlungsfeldern in der Zementindustrie, eine Folge zur Bedeutung von Wärmepumpen für den produzierenden Bereich. Und jetzt, da die Ergebnisse da sind, wollen wir ein Resümee ziehen und der Frage auf den Grund gehen, welche Transformationspfade die österreichische Industrie denn jetzt verfolgen soll, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die Antworten liefern heute 2 Gäste. Christian Schützenhofer vom AIT hat das Projekt geleitet und als Vertreter des Klima- und Energiefonds ist heute Urban Peiker bei uns. Hallo ihr zwei.
Hallo Christoph.
Hallo, grüß dich.
Urban, darf ich dich bitten, dich und den Klima- und Energiefonds ganz kurz vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Urban Peiker, ich war, bevor ich zum Klima- und Energiefonds gekommen bin, 10 Jahre in der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und habe dort schon Programme abgewickelt für den Klimafonds und auch fürs Klimaschutzministerium und darf jetzt seit Oktober die Abteilung Industrie, Unternehmen und Finanzierung leiten, das sozusagen zu mir. Und zum Klimafonds vielleicht ein paar Eckpunkte. Was ist so unsere Aufgabe? Klimakrise eindämmen als Dauerthema und aktuell unterstützen wir die Bundesregierung dabei, bis 2040 klimaneutral zu werden. Wir haben seit einem Jahr einen neuen Geschäftsführer, den Bernd Vogel, und seit kurzem auch ein aktualisiertes strategisches Planungsdokument. Vielleicht kann man den Link ja dann auch im Podcast noch anfügen. Mhm. Das ist so ganz kurz und knapp, was der Klimafonds tut, in unterschiedlichen Aktionsfeldern.
Wunderbar. Und zu eurer Rolle im aktuellen Projekt gehen wir nachher noch ein. Herzlich willkommen bei uns. Christian, wie gesagt, du warst schon mal da, für die, die neu dabei sind. Bitte erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz was über dich.
Ja, danke Christoph. Hallo. Schön, dass Sie zuhören. Bin am AIT Center for Energy. Dort in der Gruppe, die sich eben mit Klimaszenarien und Energieszenarien befasst. Am AIT gibt es ja verschiedenste Technologien, die auch im Detail entwickelt werden. In der Studie haben wir uns eben damit beschäftigt, wie das alles zusammengeht, zusammenspielt und daraus Transformationspfade entwickelt. Und das hängt natürlich sehr stark zusammen, wie du schon gesagt hast, mit den Investitionen. Das heißt, was kostet es der Gesellschaft, was bringt es der Gesellschaft? Und das ist auch ein wesentlicher Teil, womit wir uns beschäftigen.
Wunderbar. Herzlich willkommen auch an dich, Christian. Urban, wieso beschäftigt sich der Klimafonds mit der Zukunft der Industrie und was war die Motivation dafür, jetzt die konkrete Studie im Rahmen des Energieforschungsprogramms auszuschreiben?
Also der Klimafonds unterstützt die Industrie auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität schon seit der Gründung. Also das ist ein Thema, das wir seit Beginn verfolgen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Industrie ist in Österreich, je nachdem wie man es jetzt rechnet, energiebedingt oder prozessbedingt für 40-45% der CO2-Emissionen in Österreich verantwortlich. Und schon allein deswegen ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie die Zukunft der Industrie in Österreich aussehen kann und auch der Industrie dabei helfen können, wie sie bis 2040 Klimaneutralität erreichen kann. Das ist so der Klimaschutzaspekt. Für uns bedeutet Klimaschutz aber auch den Innovationsstandort in Österreich für saubere Energietechnologien zu stärken. Und da ist die Industrie ein extrem wichtiger und wesentlicher Treiber. Einmal, weil sie ein Anwender von innovativen Technologien ist und andererseits entwickelt die Industrie selber Technologien, die für die Energiewende in Österreich, in Europa und weltweit unabdingbar sind. Das, um jetzt ein paar Beispiele vielleicht zu nennen, aus Projekten, die auch über den Klimafonds gefördert worden sind und die auch ein bisschen in die Richtung gehen, die am Anfang schon angeklungen sind. Umstieg von gasbefeuerten Tunnelöfen auf mit Ökostrom betriebenen Brennöfen in der Ziegelproduktion, also Green Bricks zum Beispiel als ein Projekt. Die Entwicklung von hybriden Speichersystemen mit verbesserten Dampfspeichern ist auch ein Thema. Und das Thema Stahl, großes Thema, Green Steel, kohlenstoffneutrale Rohstahlproduktion. Und Stichwort Innovationstreiber. Wir sehen das in den Projekten, die wir fördern. Da ist in vielen Fällen nicht nur die Industrie und damit Großunternehmen vertreten, sondern die Industrie und die Projekte, die wir fördern, sind oft oder fast immer kooperativ. Forschungseinrichtungen sind dabei und vor allem sind auch immer wieder kleine und mittelständische Unternehmen dabei, die so auch in diesen Innovationsprozess mit aufgenommen werden. Das ist ein bisschen der Grund, warum wir uns mit der Industrie beschäftigen. Und auf die Frage Hintergrund und Motivation für die Studie. Die Unternehmen und die Industrie im Speziellen müssen, wenn sie sich jetzt so an Transformationspfaden orientieren, entlang dieser Transformationspfade Investitionsentscheidungen treffen. Und die Investitionszyklen bei der Industrie sind relativ lang. Und wir wollten mit dieser Studie auch einen Beitrag dazu leisten, dass fundierte Entscheidungen entlang dieser Transformationspfade getroffen werden können. Idealerweise Entscheidungen in Richtung zukunftsfähige Schlüsseltechnologien. Das ist wichtig für die Unternehmen, für die Vertreter der Industrie. Das ist aber auch für uns wichtig bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, bei der Ausgestaltung der Förderprogramme, damit wir wissen, in welche Richtung wir sozusagen auch Incentives setzen.
Das heißt, ein wichtiger Punkt, wahrscheinlich ihr ermöglicht es nicht nur also Studien, wie wir sie jetzt hier heute besprechen, sondern auch konkrete Projekte, wo es dann auch schon um Umsetzung geht.
Ja. Genau, das habe ich vielleicht am Eingangs zu wenig betont. Also die Hauptaufgabe des Klimafonds ist die Finanzierung von Projekten. Wir machen auch Beratung, aber eigentlich ist das, was wir unser Kerngeschäft ist, die Förderung von konkreten Forschungs- und Umsetzungsprojekten.
Super. Christian, wir haben jetzt schon öfters gehört von Transformationspfaden. Die spielen ja auch bei Transform Industry eine große Rolle. Kannst du uns noch mal kurz skizzieren, was so die wesentlichsten Eckpunkte des Projekts waren? Wer dabei war, habe ich schon anklingen lassen. Und was ist das Besondere an Transform Industry?
Ja, an der Stelle möchte ich natürlich nachholen, was ich eingangs noch vergessen habe. Danke an den Klimafonds, dass er diese Studie finanziert hat. Das freut uns sehr und das ist ein sehr wesentlicher Beitrag unserer Meinung nach. Ich möchte anknüpfen, was der Urban gesagt hat, ganz weit ausgeholt. Ich sage immer, diese Klimawandel-Thematik, die wir jetzt haben, ist eigentlich eine Transformation. Ja? Wir wollen was anderes. Das zu verkaufen als wir dürfen irgendwas nicht mehr tun, ist schwierig. Und wir haben das schon öfters erfolgreich geschafft. Wir haben von Holz auf Kohle gewechselt in der Historie. Das hat 200 Jahre gedauert. Dann haben wir Öl gefunden. Das hat, sagen wir mal, 70 Jahre gedauert. Gas ist so als Zwischenenergieträger auch sehr verbreitet. Wesentlicher Energieträger, größter Energieträger in der Industrie.
Eine Brückentechnologie quasi.
Naja, Brücke wert. Der Weg geht nach vorne und jetzt geht es um Elektrifizierung und erneuerbare Gase. Und eben, wenn man sich diese Zeitskalen anschaut, sagen wir mal, das dauert jetzt 20 Jahre, diese Umstellung, dann sieht man schon, dass wir da immer schneller werden. Man wird nicht alles umgestellt haben in der Zeit, aber die wesentlichen Dinge werden wir umgestellt haben. Das ist eigentlich so die, wenn wir über Technologien gesprochen haben, der wesentliche Schritt. Und erstens erleichtert die Elektrizität Prozesse. Sie ist einfach viel besser regel- und steuerbar. Das heißt, ich kann viel genauer Dinge tun damit. Kommen wir nachher noch dazu, aber Beispiel mit, dass das schön veranschaulicht. Und dadurch kann ich die Qualität vom Produkt erhöhen. Und als Nebeneffekt, wenn die Elektrizität erneuerbar ist, da brauchen wir da auch gearbeitet, dekarbonisiert man. Und was ist jetzt, wie hängt das zusammen mit unserem Projekt? Transform Industry, man hat erkannt, dass eben ja, Investitionen wichtig sind, Technologien. Natürlich der Schlüssel dazu. Für die Industrie ist aber jetzt die Entscheidung, was sie tun, viel mehr eben von der Verfügbarkeit und vom Preis vom Strom abhängig. Wenn man sich das, und das ist das Wesentliche am Projekt, wo wir auch drauf gekommen sind, wenn man sich jetzt diese Investitionen, die vormals einmal sehr groß wirken, das sind einige Milliarden, 20, 22 Milliarden Euro, anschaut, wirkt das sehr groß. Buchhalterisch betrachtet, über 20, 30 Jahre abgeschrieben, ist das meistens pro Jahr, und das ist das, was für die Unternehmen relevant ist, nämlich der Abschreibposten. Die Investition ist ja nur von einer Buchhaltungsposition auf die andere geschoben, viel weniger als die Energiekosten. Mhm. Also das 3- bis 5-fache an Aufwand, wenn man so will, oder an jährlichen Kosten für Unternehmen, ist eigentlich die Energie und nicht so sehr das Investment. Was heißt das jetzt? Das heißt, das Unternehmen, die werden schon investieren, aber sie brauchen einfach die Sicherheit, in was sie jetzt investieren. Und das führt uns zurück zu Transform Industry. Mit diesen Transformationspfaden wollten wir eben die aus technologisch-unternehmerischer Sicht günstigsten im Sinn von wahrscheinlichsten Technologien für jeden Sektor. Also man kann die ganze österreichische Industrie in 12 Sektoren einteilen. Einer ist Eisen, Stahl und so weiter. Mhm. Vorgeben, damit alle Entscheidungsträger sich daran orientieren können, um eben da Sicherheiten zu schaffen, damit die Unternehmen mit dieser Sicherheit in diese Technologien investieren können. Weil die meisten wissen eigentlich schon ziemlich genau, was sie machen wollen.
Das heißt, eine Basis, eine Entscheidungsgrundlage einerseits für Förderorganisationen und dann auch für die Unternehmen selbst sowie für jene, die politischen Rahmenbedingungen gestalten müssen. Zu denen kommen wir später noch. Eine wesentliche politische Rahmenbedingung für das Projekt auch ist Klimaneutralität 2040. Festgelegt im aktuellen Regierungsübereinkommen. Viele Industriebetriebe, so argumentiert man öfter, sind aber mit ihren Anlagen im ETS, und der ETS ist europaweit geregelt und steuert die Klimaneutralität irgendwo ab 2050 an. Wie ich nehme an, du bist auf diese Diskrepanz schon öfters mal angesprochen worden. Wie erklärst du das?
Die Industrie ist an Bord und will das auch. Das haben alle erkannt. Also das Warum wird nicht mehr diskutiert. Die Frage ist eigentlich nur mehr das Wie. Und mehr sogar das Wie genau. Der Weg, soweit wir schon gekommen sind, das muss man auch dazu sagen, ist doch noch ein längerer. Und je früher wir zu gehen beginnen, desto schneller sind wir dort.
Genau. Beziehungsweise zu laufen beginnen, wenn wir eigentlich die Herausforderung sehen, die vor uns liegt. Wenn wir von Transformationspfaden sprechen und es um die Industrie geht, müssen wir ein bisschen so differenzieren. Ja? Du hast vorher gesprochen von den Investitionskosten, die zu tätigen sind, auch, dass die Energiekosten für Unternehmen oftmals ein höheres davon sind. Das trifft wahrscheinlich eher auf die energieintensive Industrie zu. Jetzt gibt es auch Bereiche der österreichischen Industrie, des produzierenden Bereichs, die nicht energieintensiv sind. Um Emissionen in der Zement-, Chemie- oder Stahlindustrie loszuwerden, braucht man komplett andere Ansätze, als wenn es, sage ich mal, nur um die Bereitstellung von Prozessdampf, Wärme geht. Wie habt ihr diese Differenzierung geschafft?
Sehr wichtiger Unterschied, genau. Also es gibt diese 4 energieintensiven Sektoren. Das sind vielleicht besser verständlich, wenn man sie Grundstoffindustrie nennt. Also die machen irgendwas Grundlegendes, so wie eben Eisen, Stahl, Zement oder eben Papier beispielsweise. Jetzt habe ich einen vergessen. Chemie ist der 4.
Und Papier würdest du auch zur Grundstoffindustrie zählen? Ja.
Kann man so oder so dazu zählen. Auf jeden Fall sind sie energieintensiv. Mhm. Sie machen Stoffe, die andere produzierende Betriebe verarbeiten zu halbfertigen oder fertigen Produkten. Ja. Und eben um auf deine Frage einzugehen, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Also ein Stahlhersteller, der ist energieintensiv und setzt riesige Mengen an Input um, also Eisenerz etc., und hat dementsprechende Anlagen dafür, wo er einen sehr engen, extrem ausgetüftelten Produktionsprozess hat, der sehr eng mit seinen Anlagen zusammenwirkt. Also wenn man von einem Hochofen auf einen Elektrolichtbogenofen umstellt, dann ist das jetzt nicht nur so eine Technologieumstellung, sondern dann hat das ja auch Produktqualität-Implikationen. Ich kann mit einer komplett anderen Technologie nicht einfach so den gleichen Stahl produzieren. Und deswegen ist das bei diesen Betrieben im Kerngeschäft. Also die haben selbst sehr viel Know-how über diese Prozesse und optimieren sie die ganze Zeit. Und dadurch eben kennen sie diese Prozesse und diese Anlagen und haben auch selber die Chance, das zu ändern. Also die größten Stahlhersteller wissen eben ganz genau, wie sie mit ihren Hochofen, die designen den Hochofen auch selber. Sie designen dann Elektrolichtbogenofen selber, auch wenn sie ihn woanders bestellen, eben um auf ihre Produkte, die sie, Österreich ist ein hochqualitatives Stahlland, um diese zu herzustellen. Im Unterschied zu den eben sogenannten, wie du gesagt hast, nicht energieintensiven, als Beispiel vielleicht ein Automobilzulieferer, der mit Spritzguss Kunststoffteile herstellt, der kauft sich eben ein Kunststoffgranulat von einem Grundstoffhersteller aus der Chemieindustrie. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber das kennt man in Österreich, wer die sind. Und kauft sich seine Spritzgussmaschinen von meistens einem deutschen oder auch österreichischen Maschinenhersteller und bedient sich sozusagen dieser beider Inputs und macht dann sein Produkt. Aber diese beiden Dinge hat er eigentlich nicht direkt in seiner eigenen Hand, weil das Kunststoffgranulat, da steckt auch sehr viel Know-how drinnen, damit es eben genau diese Eigenschaften hat. Es gibt zigtausend verschiedene Kunststoffformen, kann er nicht so viel beeinflussen. Und die Spritzgussmaschinen kann er auch die energieeffiziente Variante oder halt nicht bestellen, aber es ist nicht in seinem Kerngeschäft. Und deswegen ist das so ein fundamentaler Unterschied im Umsetzen dann für die Unternehmen. Weil der eine, der Grundstoffhersteller, muss eben internalisieren bei sich selber in seiner Forschungsabteilung solche Prozesse. Mhm. Also der kauft sich nicht nur irgendein neues Ding und dann flutscht das, sondern der muss das intern wirklich verbessern. Der andere, würde man oberflächlich denken, kauft sich dann einfach die bessere Spritzgussmaschine und fertig, ist aber darauf angewiesen, dass er sie auch kriegt. Ja? Und von der Struktur des Problems ist das ganz ein großer Unterschied. Und das passiert aber parallel. Bei den einen, also Kunststoffindustrie, ist es halt eben, wie gesagt, schon hauptsächlich eine Frage des Energiepreises, weil halt Erneuerbare das Doppelte bis das Dreifache von fossilen kosten, als wesentliche Hürde derzeit.
Ja.
Und bei den anderen ist es eben auch, oder vor allem die Verfügbarkeit von diesen Anlagen und Maschinen und auch in der Planung. Also er braucht halt auch dieses Planungsbüro zum Beispiel, das ihm dann beim neuen Standort die Wärmerückgewinnung einbaut. Etc. Also das haben wir beides berücksichtigt, aber es ist eben auf einer sehr unterschiedlichen Ebene in der Umsetzung dann.
Also bei Stahlchemie und Zement geht es dann wirklich, sagen wir, ums Eingemachte, da muss sich der Prozess komplett wandeln. Kannst du uns ganz kurz skizzieren, welche Dekarbonisierungsoptionen das sind dort?
Ja, das wird jetzt mehrere Podcasts füllen jeweils. Aber vielleicht ist es mit dem Stahl am besten erklärt, weil am plakativsten, da gibt es zwei Orten. Oder erklärst du für die
Chemieindustrie?
Chemie.
Weil Stahl haben wir
im eigenen
Podcast und für Zement auch. Also da geht es ja eher dann um CCS.
Jetzt hätte ich gehofft, du sagst einen anderen Sektor. Boah, Chemie ist, ja, warum habe ich das gehofft? Chemie ist eine Raffinerie. Also zum Sektor Chemie gehört einerseits eben die Treibstoff-Kunststoffherstellung und andererseits Pharma. Ich gehe jetzt einmal auf das Erstere ein. Pharma ist von der Struktur her ganz was anderes. Also in einer Raffinerie, da geht Erdöl rein und verschiedenste, hunderte ganz eng definierte Produkte raus. Und dazwischen, der Weg ist extrem integriert. Das sind nicht eigene Linien, sondern die haben immer wieder Verbindungen zueinander, wo gewisse Abfälle oder Nebenprodukte von einer Herstellung wieder in der anderen verwendet werden. Und das heißt, so eine Raffinerie, weil du vorhin Investitionszyklen gesagt hast, die wird nicht irgendwann weggerissen und neu gebaut, sondern das ist so ein bisschen wie ein Flugzeug, das besteht irgendwann nur mehr als Ersatzteile. Das wird ständig, wird da irgendwo jedes Jahr was erneuert, aber das ganze Ding eigentlich nie. Okay. Und da muss man sich eben genau überlegen, wo man ansetzt. Natürlich gibt es diese Ansätze. Und am Anfang bei der Kunststoffherstellung stehen eben die sogenannten Olefine. Das sind sozusagen die chemischen Bausteine, aus denen dann das die Plastik, darf man auf Deutsch nicht sagen, der Kunststoff gemacht wird. Ja. Und den kann man jetzt herstellen, so wie derzeit eben entweder aus sogenannten Naphtha, das ist eine Fraktion in der Destillationskolonne, oder aus Methanol. Naphtha ist derzeit großteils importiert und eben aus Erdöl, also nicht erneuerbar. Und Methanol kann man erneuerbar herstellen, einerseits aus Biomasse, andererseits eben aus Wasserstoff und CO2.
Die Methanol-Synthese.
Genau. Ja. Und das sind eben zwei Routen, wo es jetzt sehr stark darum geht, in der Entscheidung der Unternehmen, was die Energie kostet und wie der Wasserstoff verfügbar sein wird, für was sich die Unternehmen entscheiden. Und da das derzeit noch nicht so klar ist, wird dann noch ein bisschen gezögert. Wir haben versucht, eben Klarheit beizutragen. Es wird auf jeden Fall beide Schienen geben. Aber wenn das Unternehmen diese Anlagen baut, dann haben sie festgelegt. Und deswegen ist eben, wie eingangs gesagt, wichtig, da mehr Klarheit reinzubringen, damit die, die Genehmigungen ausstellen, die, die die Pipelines bauen, die, die Wasserstoff importieren, wissen, was wird der Bedarf sein, damit sie die vorbereiten, damit die, die es dann kaufen, das auch haben. Also dieses Henne-Ei-Problem, wie es so gern genannt wird, ist eben was, was man peu à peu lösen muss. Und wir hoffen, dass das ein Beitrag ist.
Und wir haben es wahrscheinlich dann auch schwarz auf weiß zu sehen, dass wir ordentlich noch Erneuerbare auch in Österreich ausbauen müssen. Windkraft, Photovoltaik, um zumindest einen Teil dessen, was da in der Industrie benötigt wird, mit inländischen Kapazitäten liefern zu können. Ja. Gehen wir auf die Investitionssicherheit ein bisschen ein. Den energieintensiven Bereich haben wir jetzt schon genannt. Und dann gibt es noch Raumwärme, Prozesswärme. Auf welche Technologien sollten die Unternehmen da setzen, um auf der richtigen Seite zu sein? Oder welche wurden im Rahmen der Studie jetzt berücksichtigt?
Wärme ist wichtig. Der größte Energieverbrauch in der Industrie ist Wärmeerzeugung in irgendeiner Weise. Im Hochofen, im Schmelzofen, im Härteofen. Und da gibt es verschiedene Temperaturniveaus, Hochofen 1200 Grad, noch höher bei Spezialanwendungen. Und das ist elektrisch möglich. Da ist technologisch vielleicht noch einer der größten offenen Punkte, dass man das mit sogenannten Plasmaöfen, dass man diese Technologien weiterentwickelt. Das gibt es schon, aber eben noch nicht so marktverfügbar. Also ein Elektrolichtbogenofen ist sozusagen auch ein Plasmaofen. Aber was ist ein Plasmaofen? Das ist einfach ein zwei Elektroden, da fließt Strom durch und der erhitzt das Gas, sagen wir die Luft in dem Ofen, auf mehrere tausend Grad durch einen Lichtbogen. Und das wird dann auf das Produkt oder auf die Wand geblasen, die heiß sein soll. Also diese Temperaturen, die auf schafft man.
Schrott zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel kann man damit Stahl schmelzen. Und das zu beherrschen, da gibt es noch Forschungsbedarf, eben in den höheren Temperaturniveaus. Alles bis 100, 150 Grad eigentlich mit Hochtemperaturwärmepumpen. Und das ist doch ein wesentlicher Anteil, kann man eben mit Wärmepumpen abdecken. Das heißt, man kriegt pro investierter Kilowattstunde Strom mehrere, je nach Temperaturniveau wieder, Kilowattstunden Wärme raus und hat somit auch eine große Effizienzsteigerung. Aber eben nur für diesen Teil. Der Rest wird direkt elektrifiziert und es wird vielleicht 10% effizienter. Der wesentliche Hebel wird sein, dass man durch die Elektrifizierung voraussichtlich besser steuern kann, als wenn man irgendwas einfach anzündet, so wie es derzeit halt passiert in Öfen, und dadurch auch Produktqualitätsparameter besser variieren kann.
Super. Urban, ich quetsche da jetzt den Christian aus wegen der Studie. Wenn du irgendwas sagen willst, grätsch bitte ruhig rein, gell? Sonst frage ich dich später auch noch zu anderen Dingen.
Ich höre aufmerksam zu.
Ja, wunderbar. Gut, Christian, jetzt gibt es unterschiedliche Spielarten, wie die Industrie Klimaneutralität bis 2040 erreichen kann. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Pfade dann ausschauen, gibt es Szenarien. Welche Szenarien habt ihr bei Transform Industry angelegt und wie unterscheiden die sich?
Spielarten gefällt mir in dem Zusammenhang gut. Der Industrie vielleicht weniger, ich würde es ein Besteck vielleicht nennen. Also es gibt einfach verschiedene Technologien, die jeder Betrieb, jeder Sektor anwenden kann, die eben zu den Produktqualitäten führen. die es auch derzeit schon marktreif gibt. Marktreif ist auch so ein Begriff. Kann ich es in einem Katalog bestellen oder gibt es es erst in einem Labor? Das meiste gibt es schon relativ gut. Mhm. Und die verschiedenen Kombinationen aus diesen Technologien haben wir eben auf einer aggregierten Ebene für einen Sektor durchgespielt und nicht nur eine verwendet, sondern eben anteilig die vielversprechendsten implementiert. Mhm. So wie eben vorhin gesagt, Beispiel Chemie, da kann ich diese Olefine aus Methanol erzeugen oder eben aus Wasserstoff und gecapturten CO2. Mhm. Diese zwei verschiedenen Pfade oder Spielarten, wie du sagst, haben dann natürlich verschiedene Anlagen und Technologien im Hintergrund. Und da ist eben für jeden Sektor ein Mix entstanden, den wir modelliert haben. Und daraus abgeleitet weiß man dann, wenn man annimmt, dass die alle gleiche Menge wie derzeit produzieren, wie viel Energie das brauchen wird und wie viel CO2 das emittieren wird. Und alles aufsummiert hat man dann eben auch die Energiebilanz und CO2-Bilanz für Österreich. Und das Ergebnis ist eigentlich sehr vielversprechend.
Aber das ist ja, es ist ja nicht nur ein einziges Szenario, nämlich jeder Technologiemix, von dem man glaubt, ist das Sinnvollste, sondern man hat ja unterschiedliche Narrative angelegt. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, welche unterschiedlichen Narrative das sind, die bei Transform Industry relevant waren?
Genau, also Szenarien, warum braucht man Szenarien? Die Zukunft ist immer ungewiss. Wenn wir es schon wüssten, bräuchte uns der Klimafonds kein Geld geben, dass wir uns das überlegen, wie es ausschauen würde. Das heißt, die Methode, um da die Zukunft zu erforschen, sind meistens über Szenarien, wo man eben verschiedene Möglichkeitswege zusammenfasst und die Beschreibung, eben die verbale Beschreibung, haben wir in 4 Szenarien gewählt. Eins ist beispielsweise Circular Economy. Mhm. Das ist breit bekannt, worum es da geht. Also, dass man eben einerseits Recyclingfähigkeit erhöht, nicht nur von den fertigen Produkten, sondern auch zum Beispiel vom Stahl oder von anderen Bestandteilen. Sehr wesentlich ist auch Gebäude. Mhm. Weil man diese Materialeffizienz erhöht und weniger Grundstoffe, wie wir eben vorhin schon gesagt haben, neu herstellen muss oder aus der Erde ausgraben eigentlich. Und verfeinern muss, dann spart es sehr viel Energie ein, beispielsweise. Das heißt, es wird eigentlich effizienter zu den Kosten, dass man natürlich organisatorisch sich was überlegen muss, wie man das zustande kriegt.
Die Logistik dahinter, natürlich diese Grundstoffe, anstatt sie herzustellen, aus bestehenden Produkten zu rezyklieren.
Ja. Genau, und wie weit die Schleife ist. Also jetzt kommt das Gesetz 2025 mit den Getränkeverpackungen, ja, wo man sich eben entschieden hat, dass das Einweg-Pfandsystem kommt. Das heißt, diese, sagen wir, PET-Flasche wird wieder eingeschmolzen, also nicht als gesamte PET-Flasche gewaschen und wieder verwendet, weil man draufgekommen ist, das ist einfach nicht so schlau, sondern sie wird eingeschmolzen wieder zu einem Rohstoff und dann wieder vielleicht zu einer PET-Flasche. Natürlich könnte man diese PET-Flasche auch verbrennen. Mhm. Man könnte das CO2 abscheiden, einfangen, mit Wasserstoff wieder Olefine bauen und dann ist die Schleife halt weiter. Ja? Ja. Das ist auch wieder nicht so effizient. Das heißt,
habt ihr diese zweite Schiene auch in einem speziellen Szenario berücksichtigt?
Nein, so weit ausgeholt im Detail haben wir nicht überall. Das wird den Rahmen sprengen. Wir haben auf Basis von Literaturarbeit und mit den Unternehmen gemeinsam eben die wahrscheinlichsten Wege eingegrenzt und dann gewisse Anteile davon modelliert. Also Circularity, also Kreislaufwirtschaft ist eben eines dieser Szenarien. Mhm. Das zweite ist erneuerbare Gase, wo wir gesagt haben, die Industrie macht selber an ihren Prozessen wenig und die Energiewirtschaft stellt einfach erneuerbaren Wasserstoff und Methan, also in Form von Biogas oder anders, zur Verfügung. Ja. Das heißt, Arbeitsteilung, die Industrie macht, was sie kann und die Energiewirtschaft macht, was sie kann und das wird einfach so delegiert. Als Extremszenario, natürlich wird das nicht so kommen, die Betriebe werden auch was tun, aber durch diese Extremer, kommt gleich zu den anderen zwar, kriegt man robusteres Ergebnis. Mhm. Wenn ich was ganz extrem modelliere, dann sehe ich die Folgen viel klarer und eben die Implikationen kann daraus ableiten, wie wahrscheinlich ist, dass das so kommt. Ja. Die Realität wird in der Mitte liegen.
Man spannt einen Möglichkeitsraum auf.
Genau, man spannt einen Möglichkeitsraum auf.
Bewegt sich
das in diesem Raum. Und ich meine, es kommt immer anders, als man denkt. Und wenn man jetzt diesen Möglichkeitsraum möglichst weit wählt, dann kann man einfach besser abschätzen, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Die anderen beiden Szenarien, das eine heißt Innovation, da geht es eben darum, dass die Unternehmen intern bei sich Prozesse weiterentwickeln, um sie effizienter einerseits und andererseits eben umzustellen auf Erneuerbare. Und das vierte ist dann, muss ich jetzt ehrlich zugeben, den Namen habe ich vergessen, die Synergien, das haben wir dir gerade gegeben, die Synergien zwischen den Unternehmen, Entschuldigung, Sektorkopplung, ja, die Synergien zwischen den Unternehmen zu nutzen. Das heißt, diese beiden Extreme von vorhin, wo entweder die Energiewirtschaft alles tut oder die Unternehmen bei sich das meiste machen, zum Beispiel mit der Auskopplung von Abwärme und Einspeisung in das Fernwärmenetz, das ist ein Beispiel für diese Sektorkopplung, oder dass die Abwärme von Elektrolyseuren in einem Betrieb verwendet wird, als Mittelszenario, als viertes modelliert. Und aus diesen vier Szenarien gab es dann eben Technologien, Energieverbräuche, CO2-Emissionen und auch Kosten, nämlich Investitionskosten und Betriebskosten, ja, sowohl für Energie als auch für Hilfsstoffe.
Schauen wir da jetzt ein bisschen rein. Vier Szenarien: Kreislaufwirtschaft, Innovation, Sektorkopplung und erneuerbare Gase. Das waren die vier Szenarien. Du hast schon gesagt, da kommt dann ein Energieverbrauch raus. Ich glaube, die Treibhausgasemissionen gestalten sie so, dass sie netto 2040 überall bei Null sind, oder?
Nein.
Nein? Nein, okay. Vielleicht kannst du da noch einen Punkt dazu sagen, bevor du mir verrätst, wie hoch die Energieverbräuche in den einzelnen Szenarien sind und welche Energieträger wir brauchen.
Puh, viele Fragen. Umgekehrt aufgerollt. Mhm. Energieverbräuche sind in der Größenordnung von 160 Terawattstunden, 140 bis 160 Terawattstunden in der Industrie. Um das irgendwie ins Verhältnis zu setzen, derzeit braucht Österreich ca. 70 Terawattstunden Strom als Anhaltswert. Alles relativ ähnlich in Summe. Das ist immer so, wenn man ganz viele Zahlen aufaddiert, dann ist meistens was Ähnliches. In der Struktur natürlich ganz unterschiedlich.
Der Energieverbrauch der Industrie heute ist so um die 120 Terawattstunden.
Danke, ja genau, es wird mehr. Also die Industrie wird mehr Energie brauchen. Warum? Weil wir eben gewisse Grundstoffe selbst herstellen, neu herstellen. Ich habe schon gesagt, eben die Olefine, das Plastik, derzeit importieren wir zum Beispiel das Naphtha. Später machen wir Methanol vielleicht selbst. Mhm. Das ist energieaufwendig und braucht mehr Energie. Hängt eben mit den zweiten Punkten zusammen, welche Energieträger doppelt so viel Strom und
doppelt so viel Strom
wie derzeit die Energie braucht. Ja. Und noch einmal genauso viel mehr erneuerbare Gase. Ob das jetzt Wasserstoff ist oder zu gewissen Anteilen eben Biomethan, kann man diskutieren. Aber diese erneuerbaren Gase sind sehr stabil in allen Szenarien. Auch in anderen Studien wird man die brauchen. Und der Wasserstoffanteil ist sehr hoch dabei. Was einen großen Einfluss hat, ist, ob man den Wasserstoff in Österreich herstellen oder eben importieren. Und die Treibhausgasemissionen sind daraus dann null, bis auf die sogenannten Geogenen. Das sind ganz einfach jene, die nichts mit Energieverbrauch zu tun haben, ja, sondern die bei der beispielsweise Zementherstellung einfach durch das Kalkbrennen entstehen.
Ja. Die werden dann aber abgeschieden in einem Klimaneutralitätsszenario und dann entweder dauerhaft verpresst oder rückgeführt in Prozesse, sodass sie dauerhaft gebunden sind, sage ich mal.
Ja. Ja, die können abgeschieden werden, werden voraussichtlich noch auch abgeschieden. Ja. Was dann damit passiert, haben wir in der Studie nicht beantwortet. Mhm. Also derzeit ist ja in Österreich ist verboten, dass man CO2 geologisch speichert, wird gerade gereviewt. Es besteht natürlich die Möglichkeit, das ins Ausland zu exportieren, sozusagen für diese Entsorgung zu bezahlen. Dritte Möglichkeit, man kann CCU ist das Stichwort, das auch wieder ins neue Produkt einbauen, was jetzt bei diesen geogenen Emissionen unwahrscheinlich ist, weil diese dann sozusagen nur zwischenzeitlich in einem Produkt geparkt werden, Bestes Beispiel, man nimmt das CO2 im Bier, sobald ich die Flaschen aufmache, ist es wieder in der Luft. Also wäre es nicht CO2-neutral.
Oder wenn man synthetische Kraftstoffe damit produziert, die gleich wieder im Auto eingesetzt werden, dann hat man es erst recht wieder,
genau, in der Atmosphäre. Genau, dann ist
also
es
dieser Zyklus muss natürlich, wenn der Zyklus zu kurz ist, oder der Zyklus ist wahrscheinlich immer kurz, auch wenn man Jahrzehnte denkt und das wird wieder verbrannt. Also hat man ein bisschen, je nachdem, wofür das C eingesetzt wird, halt mehr oder weniger Zeitverzögerung. Ja.
Genau, einen kurzen Punkt noch, weil das ganz wichtig ist. Wenn wir jetzt dekarbonisieren, also den Kohlenstoff für die Energiebereitstellung loswerden, dann brauchen wir den trotzdem noch eben für die Rohstoffe, für den Kunststoff zum Beispiel, weil der ist eben kohlenstoffbasiert. Mhm. Und natürlich kann man das auch aus biogenen Quellen zum Beispiel abscheiden und für die Kunststoffherstellung verwenden. Dann ist auch der Footprint sozusagen von den Kunststoffprodukten reduziert oder null. Mhm. Und dazu braucht man aber Kohlenstoff. Ja? Und entweder man setzt Biomasse direkt ein oder man scheidet aus zum Beispiel Papierfabriken diese biogene CO2 ab, um diesen Kohlenstoff zu gewinnen. Und ein Learning der Studie war, dass dieser Kohlenstoff notwendig ist, dass die Industrie den brauchen wird auch weiterhin.
Ja. Auch bei der Stahlerzeugung braucht es nach wie vor Kohlenstoff natürlich für die Stahlerzeugung. Ja. Gut, also Stromverbrauch, extremes Wachstum, von einer Verdoppelung hast du gesprochen, durchwegs in allen Szenarien, von einem starken Wachstum des Bedarfs an erneuerbaren Gasen hast du gesprochen. Wie schaut es aus mit den Investitionskosten? Gibt es da Unterschiede zwischen den Szenarien und in welchen Bereichen, Branchen, Sektoren sind die Kosten für die Transformation am höchsten?
Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber die Investitionskosten sind ziemlich gleich, 22 Milliarden Euro in Summe bis 2040.
In allen Szenarien.
Um den Dreh rum, okay, ja, das ist nämlich nicht das Wesentliche, habe ich eingangs schon gesagt. Natürlich unterscheidet sich, wer investiert, je nach Szenario, aber die volkswirtschaftlichen Kosten, wenn man so will, sind gleich. Was den ganz wichtigen Unterschied macht, ist, wie man die Energie verwendet. Mhm. Also wir haben gesehen, wenn man jetzt beispielsweise dieses NAFTA für die Kunststoffherstellung nicht im Land selber Biomasse produziert, sondern importiert, dann kostet es ca. 450 Euro die Megawattstunde, dass wir dann ans Ausland bezahlen sozusagen, Wertschöpfung abfließt. Und wenn man die Biomasse verbrennt im Land, kriegt man dafür vielleicht 50 Euro die Megawattstunde. Mhm. Also das heißt, man verliert Wertschöpfung in dem einen Szenario, wenn man eben aus dieser Biomasse Sustainable NAFTA für die Grundstoffindustrie selber herstellt, gewinnt man die Wertschöpfung. Mhm. Und das war eigentlich der wesentliche Effekt, den wir dann sehen im BIP-Beitrag, also in der österreichischen Wertschöpfung im Land, wo es sehr stark darauf ankommt, was man eben mit den Energieträgern, die man zu Hause haben, macht.
Mhm. Das heißt, je größeren Teil der Wertschöpfungskette man natürlich im Inland ansiedelt, umso größer die Wertschöpfung, ist halt dann auch die Frage, ob die Unternehmen, die das machen, mit den inländischen Preisen dann wettbewerbsfähig sind in einem globalen Konzert. Sicher eine Herausforderung, dass Österreich, würde ich meinen, als Binnenland, das nicht gerade gesegnet ist mit extrem viel Fläche, vielleicht ein bisschen benachteiligt auch, weshalb es wahrscheinlich trotzdem und noch wichtiger ist, energieeffizient zu sein und Transformationsprozesse möglichst optimal auszugestalten. Jetzt darf ich noch ganz kurz nachfragen, weil das diese Zahl ist, die du genannt hast, 20 bis 22 Milliarden, sind das absolute Summen oder ist das on top zu dem, was die Industrie ohnehin investieren müsste in den nächsten 20 Jahren?
Das sind Summen, die in Technologien investiert werden, on top. Also die Industrie investiert laufend, wobei jetzt große Investitionen anstehen, also der Hochofen Linz zum Beispiel, der ist bekannt. Und alles, was eben für diese Transformation notwendig ist, haben wir da reingerechnet.
Okay, gut. Dafür braucht es Unterstützung und da komme ich zum Klima- und Energiefonds. Wie helft ihr der Industrie bei dieser Transformation?
Du hast es ein bisschen vorweggenommen, indem du jetzt schon ein bisschen aufs Geld abstellst. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Christian, ihr habt jetzt sehr aufmerksam zugehört und da entstehen natürlich ein paar Fragezeichen, wie genau das so ausschauen soll. Und ich glaube, diese Fragezeichen entstehen nicht nur bei mir, wenn ich dir so zuhöre, sondern das werden die Unternehmen auch fragen. Also auf was ich hinaus will, es gibt bestimmte Risiken und Unsicherheiten, wie man sich in diesem Möglichkeitsraum, den jetzt der Super mit dieser Studie aufgezeigt hat, wie man sich in diesem Möglichkeitsraum bewegen kann. Und unsere Aufgabe ist es, die Entwicklungsrisiken irgendwie auch zu teilen, technologische Entwicklungsrisiken, und das machen wir in erster Linie mit Geld, ja, mhm. weil das sozusagen auch irgendwie die Idee von einem Fonds ist, der sich das Ziel gesetzt hat, da auch Fördermittel zu vergeben. Unser Ansatz ist es, dass wir marktnahe Forschungsergebnisse und vieles von dem, was du jetzt an technologischen Optionen genannt hast, das gibt es ja schon so mehr oder weniger entwickelt. Da gibt es immer wieder Forschungsbedarf, immer wieder Feedback-Loops etc. Aber es gibt eine sozusagen Entwicklung aus der Forschung, da gibt es marktnahe Forschungsergebnisse. Unser Ansatz ist es, diese Ergebnisse schneller in den Markt überzuleiten, also da sozusagen anzusetzen, damit das ganze Ding, diese Entwicklungen auch schneller in die breite Umsetzung kommen.
Das heißt, man hat ein Pilotprojekt zu Wärmepumpen in der Industrie, weiß aus dem Projekt, das funktioniert, und ihr sorgt dann dafür, dass das auch andere Unternehmen wissen und andere Unternehmen anwenden können. Verstehe ich das richtig?
Richtig, das ist ein bisschen der Ansatz. Und ganz konkret jetzt bei dem Themenfeld Transformation der Industrie haben wir ein eigenes Programm in der Pipeline. Das nennt sich auch FDI-Initiative für die Transformation der Industrie. Also es ist explizit dafür vorgesehen. Das sind auch für, sag ich jetzt mal, österreichische Verhältnisse auch ganz gut Mittel vorgesehen mit 300 Millionen Euro für einen Zeitraum bis 2027. Und diese FDI-Initiative ist Teil von der vielleicht schon bekannten umfassenden Klima- und Transformationsinitiative des Klimaschutzministeriums. Mhm. Das ist mit 3 Milliarden dotiert. Wir haben eben einen kleineren Teil, der sich speziell um die FDI-Teile und auch die Pilot- und Demo-Teile kümmert. Und unser Ansatz ist da, Möglichkeiten zu bieten, wie man, so wie du das jetzt in dem Beispiel genannt hast, Kombinationen von Forschung und Entwicklung und Pilot und Demo zu auszuprobieren, zu testen, weiterzuentwickeln. Wir starten im nächsten Halbjahr mit einem nächsten Call, der wird zumindest 25 Millionen Euro schwer sein. Und da suchen wir nach technologischen Lösungen für die produzierende Industrie, welche dann idealerweise treibhausgas-emittierende Technologien und Anlagen ersetzen wird. Also das ist der Ansatz. Und das Beispiel, das du genannt hast mit der Wärmepumpe, finde ich ganz gut, weil wir wollen mit Vorzeigeprojekten den Nachweis erbringen, dass klimaneutrale industrielle Produktion mit Innovation Made in Austria, das ist uns wichtig, technisch machbar und auch wirtschaftlich darstellbar ist. Also das ist der Anspruch, und das wollen wir mit dem Programm unterstützen. Und diese Lösungen, die wir im Rahmen der FDI-Initiative für die Transformation der Industrie unterstützen, sollen dann als Modelle für eine breitere Umsetzung dienen. Das ist ein Ansatz, also vom Programmdesign, den wir schon in einem Vorgängerprogramm gut ausprobiert haben, gut getestet haben. Das Programm heißt Vorzeigeregion Energie. Da war man thematisch nicht so stark auf die Dekarbonisierung oder die Transformation der Industrie fokussiert. Da haben wir uns das Themenfeld Wasserstoff, Smart Grids und Wärme, aber auch Transformation der Industrie angeschaut. Da gibt es 3 Vorzeigeregionen. Mhm. Eine davon, New Energy for Industry, widmet sich explizit dem Thema Klimaneutralität in der Industrie. Und da haben wir in 3 Ausschreibungen 120 Millionen Euro an Fördermitteln vergeben. Was heißt das? Es sind immer nur die Fördermittel. Das heißt, um das jetzt auf den Industriebereich umzulegen, dass man nur für die Vorzeigeregion, wo es um die Transformation der Industrie ging, haben wir in etwa 30 F&E und Pilot- und Demo-Projekte mitgefördert. Das ist ein Volumen von rund 100 Millionen Euro Kosten. Und sozusagen ein Blick zurück und ein Blick nach vor. Ganz aktuell machen wir auch 2 Ausschreibungen. Das eine ist die Energieforschungsausschreibung. Das ist mit 10 Millionen dotiert, ist bis im März noch offen. Da suchen wir auch Projekte, die sich diesem Thema widmen, Energieeffizienz in der Energieumwandlung, Negativemissionstechnologien, eben auch für diese prozessbedingten Emissionen, wie captured man das CO2 mit den Fragestellungen, die du vorher angesprochen hast, Christoph. Auch das Thema Klimawandel, Anpassung für die Energieinfrastruktur ist eine Fragestellung, die jetzt in der Ausschreibung für die Energieforschung gestellt wird. Und in der Umsetzungsschiene haben wir auch derzeit eine Ausschreibung offen, Transformation der Wirtschaft. Sind 40 Millionen Euro vorgesehen, da läuft die Einreichfrist noch bis 14. Februar. Und da suchen wir ganz konkret Projekte, Maßnahmen der Wirtschaft, die einen wesentlichen Beitrag auch zur Emissionsreduktion leisten können. Okay.
Mit Innovationsprojekten schafft man es, und das ist, was ich mitnehme aus der Studie, einer der wesentlichsten Aussagen, dass es Forschung und Entwicklung braucht, um neue Technologien in bestehende Prozesse integrieren zu können. Das heißt, die Anwendung dieser. Wenn man das gut erforscht, kann man auch die Betriebskosten drücken, weil diese Technologien eben gut integriert werden. Habt ihr in puncto Betriebskosten auch Unterstützung in der Pipeline?
Frage richtet oder? Sich an den Klimafonds. Also ja. Die Betriebskostenförderung wird sicher kommen. Ja. Das ist sicher ein Thema, das es auch braucht. Da arbeitet das Klimaschutzministerium gerade auf Hochtouren an der konkreten Ausgestaltung, wie so eine Förderung auch ausschauen kann. Diese Förderung wird aber nicht über den Klimafonds kommen. Das wird beim BMK liegen bleiben. Viele Projekte, die jetzt aus unseren Programmen kommen, F&E Pilot und Demo, die werden aber sicher dann eine Anschlussförderung suchen, wo es um CapEx-Förderung und OPEX-Förderung geht, also Investkosten und Betriebskostenförderung. Die Transformation wird sowieso kommen. Ich glaube, das ist dargestellt, auch gut irgendwie skizziert in der Studie. Mit beiden Förderschrauben, sage ich jetzt mal, CapEx und OPEX, kommt sie halt schneller und um das wird es auch gehen. Also Stichwort, schaffen wir es bis 2040 oder dann halt deutlich später. Damit wir es möglichst noch schaffen, müssen wir halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ob das Klimaschutzministerium abwickelt oder der Klimafonds, ist dann im Endeffekt egal. Wichtig ist, dass man sich da in den Programmen gut ergänzt.
Eine OPEX-Förderung, wenn man so will, gibt es bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren, Wind, PV mit dem Marktprämienmodell aus dem ERG gibt schon. Wo es noch relevanter ist bei der Erzeugung von erneuerbaren Gasen, bei Wasserstoff, wo der Spread zum Substitut, also zum Erdgas, doch noch eklatant höher ist und es auf jeden Fall Unterstützung braucht. Christian, worauf kommt es jetzt an? Gibt es was, das aus der Perspektive des Projekts möglichst rasch passieren muss, um die Transformation jetzt schnell ins Rollen zu bekommen?
Ja, ganz klar. Und der Urban hat es schon angesprochen. Neben der Integration bestehender, ich sag, Basistechnologien in die Produktionsprozesse braucht es noch Förderung. Ja, aber diese Integration wird passieren, sobald sich das für die Unternehmen rechnet. Die Förderungen sind ein wichtiger Anreiz, eben nicht nur Investförderung, sondern sogar OPEX-Förderung, Betriebskostenförderung wird es geben. Und dazu ist eben wichtig, dass die Erneuerbaren ein vergleichbares Preislevel haben, in direkter oder indirekter Form. Also der Strom wird nicht so schnell billiger werden wie das Erdgas, leider, vermutlich. Es gibt OPEX-Förderungen, es gibt einen CO2-Preis, es wird ein sogenannter Carbon Border Adjustment Mechanism kommen, den du vorhin angesprochen hast, damit man konkurrenzfähig bleibt gegenüber dem Ausland. Und das bedeutet, dieser Ausbau der Erneuerbaren ist ganz zentral. Je mehr Angebot, desto günstiger ist üblicherweise ein Preis.
In der letzten Folge war das die Devise, dass man den Markt mit Erneuerbaren fluten soll. Ja,
je mehr, desto besser. Historisch hat man gesehen, diese Energiewenden, von denen ich schon gesprochen habe, also vom Holz zur Kohle, zum Öl, waren immer getrieben, einerseits durch die bessere Usability von dem neuen Energieträger, aber auch durch die Verfügbarkeit und den Preis. Also das ist das zentrale Thema. Und die Wertschöpfung, die wir im Land daraus erzeugen, muss hoch sein. Also pauschal kann man sagen, wir müssen aufhören damit, Dinge einfach zu verbrennen. Wird natürlich immer geben, Reststoffe und so weiter. Aber hochwertvolle Dinge, so wie Methan oder Wasserstoff, zu verbrennen, ist nicht das Wertschöpfendste. Und es geht auch wesentlich effizienter eben mit Elektrizität. Das heißt, diese Änderungen, dieses Risiko muss abgenommen werden. Da hat der Uwe gesagt, da ist man dran, ja, das passiert auch schon. Und da muss man aber differenzieren, das möchte ich schärfen, eben von Basistechnologie-Erforschung, also am Beispiel der Wärmepumpe, dass eben diese Geräte selber immer besser werden, versus eben dieser Integration. Bisher haben wir sehr viel eben an dieser Basisforschung investiert und gearbeitet. In der Industrie ist das Problem, dass das Gerät selber nur der halbe Weg ist. Man braucht das so integriert, dass am Ende des Tages das gleiche Produkt rauskommt, in derselben Qualität. Und da hilft es noch nicht, dass die Wärmepumpen gibt, sondern irgendwer muss die auch genauso einbauen, wie vorher der Gaskessel oder der Dampfkessel funktioniert hat.
Ja.
Und diese Integration, da stehen wir gerade. Also wir sind schon ein großes Stück gekommen. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Outcome von der Studie. Da schaue ich jetzt eben rüber zum Urban. Das ist notwendig, das ist der Schritt, um, so wie er sagt, eben passieren wird sowieso, aber damit es auch flott passiert.
Gut, also der Standard braucht Erneuerbare, für die Integration der Technologien braucht es Forschung und Entwicklung, um jetzt schnell ins Tun zu kommen. Jetzt, wie soll ich sagen, dunkle Wolken, die sich da auftun. Und es gibt immer mehr Stimmen auch, die sagen, wir sollten da jetzt ein bisschen zurückstecken, schauen, dass die Industrie tatsächlich jetzt auch wettbewerbsfähig bleibt, dass nicht zu hohe Kosten jetzt auf die Industrie zukommen, dass wir zuerst einmal schauen müssen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, die Unternehmen im Wettbewerb bestehen. Und dann irgendwann einmal sollten wir uns ums Klima kümmern, um die Transformation kümmern, wenn andere Regionen der Welt einmal ihres getan haben. Was sagt ihr da dazu? Ist diese Transformation jetzt auch irgendwie gefährdet? Passt der Zeitpunkt vielleicht nicht? Oder sollte man doch am jetzigen Weg bleiben?
Also vielleicht versuche ich da mal zu antworten drauf.
Ja.
Im Stichwort dunkle Wolken. Im direkten Austausch mit den Unternehmen sehe ich dieses Bild nicht so. Also da vernehmen wir diese Stimmen auch nicht so. Da ist eher so, dass man die Politikfelder, die jetzt für die Transformation relevant sind, dass man die auch stärker integrativ denken muss. Also irgendwie Energiepolitik, Innovationspolitik, Klimapolitik, das einfach Themen sind, die man zusammendenkt. Wichtig ist, dass man auch da wieder Langfristigkeit, dass man das transparent macht, dass es eine gewisse Planbarkeit gibt und dass das auch, dass man von diesem Pfad auch nicht abweicht. Und dass das nicht ganz einfach ist, ist, glaube ich, klar. Aber dass man diesen Weg gemeinsam geht, diese Stimme, also das, glaube ich, ist irgendwie relativ unzweifelhaft, auch wenn man immer wieder so natürlich Skepsis hört, ob das wirklich so erreichbar ist.
Ja.
Christian, du hast vorher das Beispiel von der FÖS genannt, 1,5 Milliarden Euro Entscheidung für eine Investition von 2 Elektrolichtbogenöfen. Das ist einmal eine Entscheidung, die ist relativ groß und auch von langfristiger Wirkung. Und so passieren die Dinge auch, ja. Also und das ist eine gewisse Diskrepanz zwischen der Tonspur und dem, was tatsächlich dann an Investitionsentscheidungen getroffen wird. Vielleicht noch ergänzend, was du vorher gesagt hast, Christian, weil du mich da auch angeschaut hast beim Thema F&E und Förderbedarf, vielleicht möchte ich da noch was dazu sagen. Wie kann man das ansetzen? Also die Weiterentwicklung von Basistechnologien oder ich würde eher sagen Breakthrough Technologies ist weiterhin extrem wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Stahlsektor denke, Beispiel HIFOR ist vielleicht schon in einem der Podcasts einmal diskutiert worden. Das ist eine Einzeltechnologieentwicklung, die potenziell dazu beiträgt, dass die CO2-Emissionen bei der Rohstahlproduktion um 80% reduziert werden können. So, das ist einmal ein Riesending. Und da ist der F&E-Bedarf klar für jeden greifbar, vom Labor sozusagen bis in die Umsetzung, logisch.
Das ist das Verfahren, wo man danach strebt, dass man auch also richtig. Erze niedrige Qualität einsetzen kann in die Direktreduktion.
Richtig. Ja. Genau. Das ist so mal ein sehr greifbares Beispiel und da braucht es weiterhin Forschung und Entwicklung. Und das ist, sage ich jetzt mal, jedem klar. Der zweite Teil der Integration, der ist, glaube ich, nicht so einfach kommunizierbar und der ist auch nicht so präsent. Und das ist einmal sehr wichtig in der Entscheidung, auch wie man Programme designt, wie man auch fördert, dass man das auch anerkennt, dass es diese Integration von Technologien braucht. Erstens, das ist sehr gut dargestellt in der Studie. Und in einem zweiten Schritt muss man auch anerkennen, dass die Sektorkopplung und Integration an sich auch komplex ist und auch Forschungs- und Innovationsbedarf hat. Und das ist auch unser Ansatz in der Art und Weise, wie wir Förderprogramme designen. Es ist nicht nur sozusagen so wichtig, das ist, diese Einzeltechnologieentwicklung, sondern es ist eben ein integrativ gedachtes, lösungsorientiertes Projekt. Pilot, vorzeigen, umsetzen, aber das ist mehr als nur eine Einzeltechnologie. Das wollte ich noch sozusagen in Ergänzung zu dem sagen, was du erwähnt hast, Christian.
Du hast ja vorhin schon das schöne Projekt des erneuerbaren Ziegelofens erwähnt, Green Bricks, wo eben genau das passiert. Eine relativ einfache Basistechnologie, nämlich ein gewöhnliches Stromheizelement, das es ja schon ewig gibt, wird dort in einen Tunnelofen einbaut. Und wie man das einbaut, sodass dieser Ofen nachher die Ziegel in der gleichen Qualität und so weiter produziert, genau diese Integration ist Teil von diesem tollen Projekt und davon braucht es mehr.
Okay, super. Wir haben jetzt sehr viel von Technologien gesprochen, Integration von Technologien, die notwendig sind, um diese Transformation zu schaffen. Was die Transformation natürlich auch mit sich bringt, sind einerseits Gewinner, ja, die es schaffen, tatsächlich ihre Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auszubauen, Technologien zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, die gefragt sind. Und dann gibt es wieder andere Branchen, die wahrscheinlich eher zu den Verlierern zählen werden oder die sich grundlegender neu erfinden müssen, um nach wie vor erfolgreich zu sein. Von Transformationsmanagement spricht man da immer wieder. Urban, hast du da Ansätze, wie wenn man so einen Strukturwandel begleiten kann?
Also was klar ist, also alle vier Szenarien oder alle vier Tangenten von diesem Möglichkeitsraum, wie auch immer man das sagt, das bedeutet alles einen fundamentalen Strukturwandel, so würde ich das einmal sagen. Also selbst wenn man die Basistechnologie nicht ändert und dann halt den Inputfaktor ändert, selbst das ist in Bezug auf Netze, Bezug auf Importrouten strukturell doch ein ziemlich massiver Eingriff. Das ist einmal klar. Was aber auch, glaube ich, aus der Studie schon rauskommt, ist, dass die Chancen und der Nutzen von dieser Transformation überwiegen, also im Volkswirtschaftlichen gesehen. Ja. Also das ist mal etwas, was man, glaube ich, einmal so sagen muss. Damit es aber gelingt, ist schon klar, wir müssen schauen, in Österreich schauen, dass ein überwiegender Anteil der Wertschöpfung einfach auch aus Österreich kommt. Und da haben wir die Tools, das ist mal Aus- und Weiterbildung, klar. Das ist aber dann auch, was machen wir mit sozusagen mit dem, was dann in der Aus- und Weiterbildung, was dann passiert. Wir müssen es einfach übernehmen in konkrete Unterstützungen bei Programmen der Forschung und Entwicklung, Innovation. Also da sind wir genau wieder bei dem, wo man sagt, wir müssen den Prozess weiterhin mit Geld und mit Beratung begleiten. Ohne dem wird's nicht funktionieren. Und der Transformationsprozess passiert nicht nur in Österreich, der passiert weltweit und die Chancen können dann genutzt werden, wenn wir die österreichischen Technologieanbieter halt so vorbereitet haben, dass sie auch Angebote haben, die sie auch in den Export bringen. Und da stehen wir eigentlich nicht so schlecht da.
Mhm. Vielleicht noch ein Gedanke zu den 20 Milliarden. Ich weiß, du magst sie nicht so gern, aber sie bleiben halt bei mir hängen. Investitionsbedarf
22
zur Umsetzung der Transformation. Wir haben 2022 12 Milliarden Euro ausgegeben für Importe an fossiler Energie. Öl, Gas, allein dieser Vergleich, nämlich in einem Jahr, zeigt, glaube ich, schon, dass das keine Geldmengen sind, die jetzt unmachbar sind. Ja. Ja. Bitte,
muss ich ergänzen?
Ja.
Weil nämlich diese 11 Milliarden Importe voraussichtlich nicht weniger werden, wenn wir nämlich statt fossilen Energieträgern erneuerbare oder Rohstoffe importieren, zeigen eben die Szenarien, dass das auch mehr werden kann, je nachdem, in was wir investieren. Und ich stimme dir zu, die 22 Milliarden sind im Vergleich dazu nicht so viel, aber die gehen nicht weg, diese 11 Milliarden. Also die werden bleiben. Österreich ist ein Binnenland und sehr wirtschaftsstark und deswegen werden wir, das kommt auch raus bei der Studie, mittel- bis langfristig auch weiterhin Energie importieren. Und darauf müssen wir abstellen. Also das gehört jetzt vorbereitet, dass wir diese Möglichkeit auch haben.
Genau so ist es. Christian, wo kann man was nachlesen, wenn man mehr über das Projekt und die Ergebnisse wissen will? Was gibt es überhaupt an Materialien zum Download?
Ja, es wird einen Bericht geben, der gerade veröffentlicht wurde auf der Homepage des Klimafonds. Zum Download bereit. In den Podcast-Notes könnt ihr das vielleicht zur Verfügung stellen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Und zu den Projekten, die der Urban erwähnt hat, New Energy for Industry, www.nefi.at, gibt es dann auch noch zu Technologien die Details.
Okay, zu Technologien Details und es gibt auch 12-13 Branchenaktionspläne, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, detailliertere Dokumente auch zu Transformationswegen in einzelnen Branchen. Das Eisenstahl, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Gut, vielen Dank für die Einblicke in das Projekt. Der Endbericht ist relativ schlank gehalten, absichtlich schlank gehalten. Das heißt, da kann man durchaus einmal dann durchschauen, durchlesen, wenn es im frischen Jahr wieder Zeit bleibt. Ich würde jetzt gern auf unsere Standardrubrik übergehen, das Peterschul-Fundstück. Wer hat was mitgebracht und wer will anfangen? Urban, hast du was für uns? Ich glaube, dein Fundstück ist am nähersten noch dran an unserem Hauptthema.
Mal schauen, was noch kommt. Ja, aber vielen Dank. Dann fange ich an mit meinem Fundstück. Ich bin letztens über die Nachricht gestolpert vom European Innovation Fund. Also es ist ein europäisches Fundstück, wo die Liste der Projekte aus dem dritten Call für Large-Scale Projects veröffentlicht wurden. Das ist mein Fundstück, das finde ich extrem spannend, also Themenbereich erneuerbare Energien, Wasserstoff, innovative Technologien für die energieintensive Industrie, Energiespeicher, CCS, you name it, alles dort. Mhm. 3,6 Milliarden Euro schwer, das an sich schon nicht wenig und ich finde es extrem spannend, wenn man sich so die kurzen Projektskizzen durchliest.
3,6 Milliarden für den einen Call.
Für den einen Call, okay, genau. Wow. Ja. Also Innovation Fund ist da, wo wirklich auch viel Geld für diese Transformation europaweit da ist.
Das sind die Erlöse aus dem ETS,
richtig. Genau, ja. Die werden dort wieder vergeben für klimaschutzrelevante größere Projekte. Ja. Und durchlesen kurz mal ist mein Tipp, ist total spannend, was da gerade passiert und irgendwie auch sehr futuristisch, wie da mit Molekülen jongliert wird. Wirklich spannend. Und das an sich finde ich schon berichtenswert in diesem Fundstück, aber besonders erfreulich ist, dass sich da auf dieser Liste auch ein österreichisches Projekt findet. Österreicher sind dort nicht die häufigsten Gäste, sage ich mal. Insofern ist das erfreulich. Ja. Das ist ein Projekt vom Verbund am Standort Linz, wo mit grünem Wasserstoff als Ausgangsstoff die Produktion von Ammoniak im industriellen Maßstab gemacht wird. Und da hat der Verbund geplant, eine 60 Megawatt Elektrolyseanlage aufzubauen. Ja. Großes Ding, finde ich gut, dass das ins Rollen kommt. Und wer zum
Standard von LAT Nitrogen.
Richtig.
Borealis, ja.
Genau. Mhm. Und Innovation Fund, vielleicht noch ganz kurz, wer da Interesse hat, es gibt am 17. Jänner dazu auch eine Informationsveranstaltung. Es ist gerade wieder eine Ausschreibung offen, wird organisiert von den Kollegen der KPC. 17. Jänner, 11 Uhr, online oder auch physisch aus der Europäischen Union.
17. Jänner, KPC, wunderbar. Richtig. Ja, Elektrolyse, als Basis zur Herstellung von Wasserstoff zum Einsatz für die Ammoniakherstellung ist natürlich auch ein wesentliches Element, um die Chemieindustrie, die Düngemittelherstellung von Emissionen zu befreien, auf erneuerbare Beine zu stellen. Eine andere Möglichkeit, Industrieprozesse unter anderem Industrieprozesse auf erneuerbare Beine zu stellen, ist Geothermie. Und das ist mein Fundstück und ich möchte da gern hinweisen auf eine Analyse, die erschienen ist, erstellt und publiziert von PwC Österreich in Kooperation mit Nimbuk Geoscience, also ein Wiener Beratungshaus für Geologie. Man hat sich in dieser kurzen Studie angeschaut, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Geothermie einzusetzen. Das geht von der oberflächennahen Geothermie, also die Erdwärmepumpen, was man kennt, Erdsonden, über die hydrothermale Geothermie bis hin zur petrothermalen Geothermie. Und diese Studie schaut sich auch an, wie man diese eben einsetzen kann, stellt fest, dass die Potenziale in Österreich sehr groß sind und dass die Nutzung dieser Potenziale neben der Raumwärme auch wichtig für Prozesswärme in der Industrie ist und die Fernwärme sein könnte. Wien sucht ja fieberhaft nach hydrothermalen Quellen im Wiener Untergrund, um die Fernwärme damit zu speisen, weniger Gas dort einsetzen zu müssen, ist sicher auch ein Thema für Salzburg, Graz beispielsweise und eventuell auch in der Stromerzeugung, obwohl das in Österreich wahrscheinlich weniger Thema sein wird als die Wärme. Die Analyse stellt auch fest, dass die Regulatorik aktuell noch ein großes Hemmnis ist für die Umsetzung von Geothermieprojekten, weil das Thema, da reden wir vor allem von der tiefen Geothermie, im Bergrecht, Wasserrecht, Gewerberecht nur unzulänglich oder gar nicht adressiert wird. Es gibt keine konzentrierten Behördenverfahren, das heißt, man muss für die Umsetzung so eines Projekts zu unterschiedlichen Stellen laufen. Diese Stellen haben dann auch Unterschiede in puncto personeller Kompetenz in diesen Bereichen und so kann es durchaus passieren, dass so ein Verfahren sehr langwierig ist oder gar nicht fortkommt. Relevant auch natürlich die Anpassung, die potenzielle Anpassung des Mineralrohstoffgesetzes, um hydrothermale Energie beziehungsweise dass die Energie aus dem Wasser als bundeseigenen Rohstoff zu qualifizieren, was auch mit Vereinfachungen einhergeht, was die Umsetzung dieser Projekte betrifft. Diese Projekte sind aktuell kaum versicherbar, das heißt auch staatliche Garantien können dabei helfen, das zu unterstützen, zumal es ja doch ein beträchtliches Fündigkeitsrisiko gibt bei Geothermie. Also da kann man durchaus helfen. Auch, und da schaue ich wieder in Richtung Urban, wird angesprochen in diesem Bericht, dass es zwar in einigen Bereichen schon Förderungen gibt, aber im Bereich der tiefen Geothermie das durchaus noch ausbaubar ist. Und da, wenn ich dich schon da habe, frage ich dich einfach mal, wie schaut es denn da aus bei der tiefen Geothermie?
Super, dass du dieses Fundstück mitgebracht hast, das kann ich mit einer kleinen Ankündigung verknüpfen. Ja. Du hast zwei Punkte genannt, Versicherbarkeit und Fündigkeitsrisiko und noch eine zahlreiche andere Barrieren. An allen Barrieren gleichzeitig arbeiten, auch mit Förderung wird nicht möglich sein, aber wir haben uns vorgenommen, im Klimafonds ein Förderprogramm erstmalig aufzulegen, wo es um das Thema Tiefengeothermie geht. Also ja, wir versuchen genau das Thema Fündigkeitsrisiko zu adressieren. Wir schreiben noch dieses Jahr Machbarkeitsstudien aus, das ist ein Thema, aber auch, weil das geht auch doch schnell mal ins Geld, Explorationsbohrungen, weil das Themen sind, die die Versicherungen natürlich sehen wollen. Also einerseits ist es machbar, ist es umsetzbar, hilft hoffentlich auch Gemeinden und anderen Investoren ein Stück weit das Vertrauen zu gewinnen in die Technologien und dann ganz konkret zu bohren. Das werden wir unterstützen in diesem Jahr noch. Ausschreibungen sind dann auf unserer Website dazu zu finden. Und dann hoffen wir, dass das Potenzial auch in Österreich besser genutzt wird. Ja.
Super spannend. Na, perfekt. Das ist eine gute Neuigkeit. Den Link zu dieser Studie geben wir natürlich zu den Shownotes dazu. Und je nachdem, wann das Förderprogramm zur tiefen Geothermie kommt, das dann auch noch dazu. Christian, zu guter Letzt hast du uns ein Fundstück mitgebracht.
Ja, ich habe der Vergangenheit gesucht nach etwas, das, wo wir in einer ähnlichen Situation waren, wo man daraus was lernen kann und das Mut macht. Und habe den ersten vollautomatischen Webstuhl Mitte des 19. Jahrhunderts in England entdeckt. Damals waren Gewebestoffe sowas wie heutzutage AI, also das, wo alle drüber geredet haben, und ein riesen Wertschöpfungsbringer in England. diese Erfindung des Webstuhls war was Bahnbrechendes. Die Amerikaner haben sofort Spione nach England geschickt, weil sie gesehen haben, das ist sowas Tolles, das muss man nachbauen. Es wurden von Arbeitern wurden neue Webstühle kaputt gemacht, weil sie Angst hatten um ihre Jobs. Also das war ein riesen soziales Problem oder Konflikt damals. Letztendlich haben immer mehr Webereien diese vollautomatischen Webstühle eingesetzt. Warum? Primär, weil es einfach schneller gegangen ist. Sie könnten mehr produzieren. Das heißt, die Stückkosten sind gesunken. Warum konnten sie das? Weil es die Energie gab, die Antriebsenergie. Und weil damals auch es waren nicht zu wenig Leute da, die arbeiten konnten, aber es war auch eine gewisse Anlernzeit und die Leute anzulernen war schwierig. Also ähnlich wie heute, verschiedene Treiber und am Ende des Tages hat England sehr viel Geld damit verdient, auch diese Stoffe zu exportieren. Und ja, wir waren schon mal in dieser Situation, wo man durch das Erkennen und Einführen und mutige Umsetzen neuer Technologien, England ist daraufhin in eine globale Führungsrolle gegangen, politisch anders auch. Und damals war die Welt einfacher als heutzutage, aber deswegen ist es so ein schönes Beispiel, finde ich, dass man sich hernehmen kann für heute und viel daraus lernen.
Wunderbar. Wir tun uns schwer, dieses Fundstück online zu stellen und in die Shownotes zu geben, aber vielleicht den Wikipedia-Beitrag zum ersten vollautomatischen Webstuhl, den finden wir. Vielen Dank dafür. Nochmal danke, dass ihr da wart, mit uns besprochen habt, die Ergebnisse von Transform Industry und die Antworten, die der Klima- und Energiefonds daraus liest, die Schlussfolgerungen, die der Klima- und Energiefonds daraus liest und auch die Unterstützungsleistungen, die ihr in eurem Portfolio habt oder noch haben werdet in diesem Bereich. Vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Das war's mit Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.